Unter dem Titel Arbeit am Mythos beschäftigt sich die zentrale Ringvorlesung der Universität im laufenden Sommersemester mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Mythos. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Regina Bendix zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Ihr Vortrag trug den Titel Woran erkennt man einen Mythos? Kulturanthropologische Narratologie und das Gattungsproblem. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Vorlesung.
Liebe Frau Zgoll, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, vielen Dank für diese freundliche Einladung. Ich habe das gern gemacht, obwohl ich nicht so viel Mythenforschung betreibe, sondern ich habe etwas eher Fachgeschichtliches gemacht und Schokolade wird in der Tat heute nicht dabei sein. Woran erkennt man Mythen, kulturanthropologische Narratologie und das Genreproblem? Nach einem Kinobesuch Anfang Februar 2010 schrieb ich Folgendes in meine Notizen zu diesem Vortrag, Zitat: Schreckliche Vorfilme im Kino gesehen, Kampf der Titanen, Wolfman, etwas mit Halbgöttern, eine nicht abbrechende Faszination mit mythologischen Motiven von Drachen und über Riesenkraken zu fantastischen Fähigkeiten von Halbgöttern der Gegenwart, Geschichten zusammengestellt aus einem Steinbruch von Motiven, aber auch eine Sehnsucht nach diesen Welten, diesen Nicht-Realitäten. Verfilmte Comichelden wie Superman oder Spider-Man sind auch mit übermenschlichen Kräften versehen. Aber in Percy Jackson, Diebe im Olymp, das wäre, glaube ich, das ist ein bisschen blöd mit dieser Maschine hier, Diebe im Olymp, begegnet man einem Sohn von Poseidon in der amerikanischen Gegenwart. Er wird von Zeus des Diebstahls angeklagt und von anderen Halbgöttern und Göttinnen unterstützt oder gejagt. Und von Zuschauern wird präferiert ein Halbwissen der klassischen Mythologie erwartet. Zu Wolfman meint ein Kritiker, Zitat, 1941 verbreitete ein Monsterfilm Angst und Schrecken in den Kinosälen. Heute kehrt das unheimliche Wesen auf die Leinwand zurück und lässt den Zuschauer leider nur müde gähnen. Gehen Sie da also nicht hin. Angesprochene Fans von Werwölfen können den Film vielleicht noch etwas abbringen. Wer aber zu viel erwartet, der wird bitter enttäuscht werden. Immerhin, Werwölfe gehören zu den Fabelwesen, die die menschliche Vorstellung einer Metamorphose von Mensch oder Gott in Tier oder umgekehrt belegen. Aufzeigen lässt sich der Werwolf von Gilgamesch-Epos, über welches Frau Zgoll besser Bescheid weiß als ich, bis zu Harry Potter, dessen bewunderter Lehrer Lupin sich bei Vollmond in einen Wolf verwandelt. In Kampf der Titanen, wieder ein nicht zu empfehlender Film, dem Remake eines Films von 1981, wird man Perseus begegnen, der um Andromeda kämpft, doch der Erzählstrang scheint die griechische Mythologie recht frei zu interpretieren. Der Vorfilm konzentriert sich genüsslich auf die Szenen mit der Riesenkrake. Was hiervon ist mythologisch? Was ist legendär oder sagenhaft? Und was ist mit der von jeder Filmvorschau in Köttinger Kinosälen zu fixen Installation gewordenen Werbesequenz von Hampe Recycling, die bereits seit 1994 zu sehen ist? Ich habe nicht die Werbung, die könnten Sie in YouTube runterladen. Die Werbung erzählt in knappen Bildern, wie Oma Hampe einem ungebildeten Typen beibringt, dass ein Altwagen nicht unter die Erde, sondern zum Schrotthandel gehört. Eigentlich war eine Laufzeit von 2 Jahren für die Werbung veranschlagt. Mittlerweile ist ein Ende nicht mehr abzusehen. Denn, so meint eine Quelle hierzu, Kult verpflichtet. Wie gesagt, auf YouTube lässt sich diese Geschichte gleich mehrmals herunterladen und ich fürchte, dass Göttinger Konfirmanden mit ihren Details vertrauter sein dürften, denn mit manchem biblischem Gleichnis. Wenn Kult eine Verkörperung von mythischen Erfahrungen ist, die sich mit der Zeit in ein tradierbares Narrativ verwandeln, wie das etwa die britische Mythentheoretikerin Jane Ellen Harrison zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ihrem Werk Themis erklärt, dann müsste man sich ernsthaft überlegen, ob die Hampe-Werbung mythisches Kaliber hat. Auch gemäß dem Sozialanthropologen Bronislaw Malinowski, um gleich einen weiteren Mythentheoretiker zu nennen, stellen Mythen eine soziale Charta dar, die uns hilft, die Regeln unserer Kultur einzuhalten. Die traditionalisierte Hampe-Werbung lehrt immerhin eine Grundnorm unserer Zeit. Du sollst wiederverwerten. Und auf der Meta-Ebene erinnert uns die Werbung daran, dass wer seine Dienste öffentlich bewirbt, auch größere Chancen auf Profit hat. Auch dies ist ein Richtwert der Gegenwart. Nur ist Werbung auch sakral? Und müssen Mythen sakral sein? Aus den ersten 20 Minuten eines Kinoabends lassen sich also Fragen und Thesen zum Mythos auffächern, die einen mitten in kulturanthropologische Themen und Erkenntnisinteressen hineinführen. Das Fortdauern von Mythen und Mythenfragmenten quer durch die Medien der Gegenwart, die Funktionen solcher Erzählungen und letztlich, was genau zählt denn überhaupt als Mythos? Oder vielleicht etwas heretischer gefragt, wem ist eine Antwort auf diese Frage wichtig? Ich möchte die mir zustehende Zeit dazu nutzen, Sie anhand der Gattung Mythos ein wenig mit der Wissenschaftsgeschichte der kulturanthropologischen Erzählforschung oder Narratologie bekannt zu machen und dabei diejenigen Fragerichtungen herausarbeiten, die im Rahmen dieser Ringvorlesung geplanten interdisziplinären Arbeiten am Mythos vielleicht von Nutzen sind. Es geht mir dabei also nicht um Mythos per se, vielmehr erzähle ich Stücke von Fachgeschichte, die ja selbst, wenn wir so wollen, in ihren sich wandelnden Paradigmen auch eine Erzählung abgeben. Fachkolleginnen ebenso wie Mythos-Spezialisten und Spezialistinnen bitte ich außerdem, mir nachzusehen, dass ich mich um einen Blick auf den Wald bemühen werde und die Verästelungen mancher Bäume weniger detailliert gezeigt werden, als ihnen vielleicht zustehen würden und dass einzelne Protagonisten um der plakativen Illustration willen mehr Rampenlicht erhalten als die sorgfältige Dekonstruktion des Wissensgefüges und seiner Entwicklung eigentlich angemessen wäre. Vorauszuschicken wäre, dass die Frage, woran erkennt man Mythos, sich auch erst herausbilden musste. Denn über lange Zeit ging es doch eher darum, wie Mythologie genutzt werden könnte, um andere Fragen zu klären. Und das sind die Punkte, die ich jetzt in Folge abarbeiten werde. Und zwar beginne ich mit Mythen als Tor zur Geschichte der Menschheit. Menschen lieben und brauchen Geschichten. Wissenschaftler brauchen Ordnung und mühen sich, wie die folgende Reihung von Ordnungsversuchen zeigen wird, auch unermüdlich, wenn auch nicht in liebevoller Eintracht darum. Betrachtet man die sich herausbildenden Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, so lassen sich zwei Phasen der Erkenntnisrichtung deutlich unterscheiden. Die erste, diachron orientierte Fragerichtung, wurde von einer synchronen, heißt auf ein Hier und Jetzt konzentriertes Fragen abgelöst, aber zuerst müssen wir uns durch das Diachrone hindurch begeben. Im 19. Jahrhundert, während welchem sich Universalwissenschaften erst sukzessive in disziplinäre Gehäuse zu bewegen begannen, waren es die Fragen nach Ursprung, Herkommen, Entwicklung, die die Geister beschäftigten und entsprechend auch Forschungsansätze bestimmten. Exemplarisch hierfür stehen etwa im deutschen Sprachraum Jakobs Grimms Deutsche Mythologie von 1835, in welcher er vergleichend arbeitend aus Fragmenten germanische Mythen zu rekonstruieren versuchte, heißt, nach einer Mythologie suchte, die sich mit der allseits bewunderten nordischen Edda vergleichen ließe. Dass sich für diese Form des Arbeitens am Mythos, die ihre Legitimation auf Kontinuitätsthesen aufbaute, schon im 19., vor allem dann im 20. Jahrhundert politische Anhänger fanden, die in die desaströse nationalsozialistische Instrumentalisierung einer germanischen Volkstumsideologie führten, kann den Brüdern Grimm nicht angelastet werden, ist aber fast ein Programm der historisch rekonstruierenden Mythenarbeit weltweit. Das wohl am ausführlichsten erforschte Beispiel hierfür ist Finnland. Hier trugen die Bemühungen des Schriftstellers, Arztes und Philologen Elias Lönnrot dazu bei, aus Mythenfragmenten, die er auf Reisen durch finnischsprachige, aber nicht in einem Staat vereinte Territorien gesammelt hatte, ein finnisches Nationalepos zu schaffen, das Kalevala-Epos, das 1835 in Erstausgabe erschien. Der Beitrag dieses Werkes, eine, wie Benedict Anderson das meinte, imagined community hervorzubringen und damit den Willen zur Eigenstaatlichkeit entscheidend zu prägen, ist unbestritten. Für den deutschen Sprachraum war die narrative Grundlage für eine Mythologie-Rekonstruktion, sieht man einmal von Richard Wagners fast zu erfolgreichem Versuch ab, weniger günstig. Hier war es dann das Märchen, das diese Rolle übernahm. Doch wurde hier eine spekulative Brücke zum Mythos dennoch geschlagen, die in der Vorrede zu den von Jakob und Wilhelm Grimm gemeinsam herausgegebenen Kinder- und Hausmärchen aufscheint. Zitat: Gemeinsam allen Märchen sind die Überreste eines in die älteste Zeit hinaufreichenden Glaubens, der sich in bildlicher Auffassung übersinnlicher Dinge ausspricht. Dies Mythische gleicht kleinen Stückchen eines zersprungenen Edelsteins, die auf dem von Gras und Blumen überwachsenen Boden zerstreut liegen und nur von dem schärfer blickenden Auge entdeckt werden. Die Bedeutung davon ist längst verloren, aber sie wird noch empfunden und gibt dem Märchen seinen Gehalt. Wilhelm Grimm drückte dies bereits 1815 noch deutlicher aus, Zitat: In diesen Volksmärchen liegt lauter urdeutscher Mythos, den man für verloren gehalten. Ende Zitat. Verlegt man den Schauplatz forschender Aktivitäten zu Mythen und deren Nutzen in der Klärung kulturellen oder gar menschlichen Ursprungs und Entwicklung nach England, so trifft man hier in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auf eine dichte, auch öffentlich ausgetragene Debatten zwischen zwei unterschiedlichen Erklärungsansätzen: den philologisch arbeitenden Sprach- und Kulturforschern und den ersten Sozialanthropologen, die ein Gerüst für menschlichen Ursprung und Entwicklung in Anlehnung an Darwin aufbauten. Beiden Richtungen gemein war die folgende Frage: Wie konnte es zu den barbarisch anmutenden Elementen in der griechischen Mythologie kommen? Ich übersetze hier Richard Dawson, der diese Ausschnitte britischer Wissenschaftsgeschichte gründlich recherchierte, Zitat: Wie konnte ein so zivilisiertes Volk, wie das die Griechen offensichtlich waren, derartig degradierende Geschichten über ihre Götter erzählen? Inzest, Mord, etc., etc. Die Comparative Mythologists, philologischer Prägung, also ähnlich arbeitend wie die Brüder Grimm, versuchten diese Frage zu beantworten, indem sie Verbindungen etablierten zwischen den Mythologien, wie sie in den alten indischen Vedas transportiert wurden, und den Mythologien der klassischen Antike. Einer der bekanntesten Protagonisten war der in England arbeitende deutsche Sanskritologe Max Müller, den Sie hier linker Hand sehen. Zitat: Das Rätsel kann gelöst werden, so Müller, indem man für die Namen der griechischen Götter ihre Sanskrit-Äquivalente sucht und somit an einen viel älteren Zeitpunkt gelangt. Dann kann man in den Vedas nachlesen, um so die wahre Natur der Götter zu erkennen. Als Sprachwissenschaftler erfand er den Begriff des Disease of Language, die Krankheit der Sprache, den er auch auf Mythen anwandte. Im goldenen, mythopoetischen Zeitalter des alten Indiens war die Vorstellung der Götter edel und lauter und noch nicht korrumpiert durch sich fort- und damit wegentwickelte bzw. degenerierende Sprache. Erst der Zahn der Zeit, der Zerfall des Sanskrit in viele Sprachen und die Wanderung der Menschen in neue Gefilde führte zu dem großen Bedeutungsverlust und damit den unziemlichen Geschichten über die griechischen Gottheiten. Die Verrohung sei mit dem Vergessen ursprünglicher Sprache und Sinns zu erklären. Geleitet wurde dieses Forschen von der Annahme eines gemeinsamen und einzigen Ursprungs der Menschheit, einer Monogenese also, gefolgt von Wanderung und damit Diffusion, einer Annahme, die sich auch noch einigermaßen mit einem biblischen Weltbild vertrug. Das negative Vokabular, eine kranke Sprache, mag etwas erstaunen. Es steht für ein Weltverständnis, in welchem das mythopoetische Zeitalter auch das Sakralste war, und der Mensch hatte sich aus Sicht dieses Paradigmas eigentlich nur beständig verschlechtert. Eine Vorstellung, die spätere Beobachter dazu verführt hat, hier von einer forschungsleitenden, devolutionären Prämisse zu sprechen. Die vergleichenden Mythenforscher jener Zeit duldeten eigentlich auch keinen Widerspruch. So schrieb Max Müller etwa in seinem Werk Natural Religion von 1888: Wer kein Experte ist, hat hier auch nichts zu sagen. Und in einem persönlichen Brief an seinen ärgsten Kontrahenten, Andrew Lang, schrieb er: Noch weniger kann ich verstehen, warum Sie mich oder vielmehr meine Lehrmeister attackieren, ohne dass Sie Sanskrit gelernt hätten. Ende Zitat. Aber gerade dieser Andrew Lang, den Sie da auf der rechten Seite sehen, schlug genussvoll zu. Als glühender Anhänger der Lehre einer unilinearen kulturellen Evolution, entwickelt unter anderem von Sir Edward Bernard Tyler, sah Lang Mythen viel mehr als Evidenz eines ersten, wilden oder primitiven Zustandes menschlicher Kultur. Genauso wie Darwin eine Evolution biologischer Organismen postulierte und letztendlich auch nachwies, versuchten die ersten britischen Anthropologen, Entwicklungsstadien von Kultur nachzuzeichnen. Jede Kultur, so die Hypothese, entwickelt sich entlang derselben Stufenleiter, vom Primitiven zum Barbarischen und schließlich dem Zivilisierten, der höchsten Stufe, auf welcher selbstredend besagter Andrew Lang auch saß. Von dieser blickte der britische Lehnstuhlforscher herunter auf das Sammelsurium noch minder entwickelter Menschen, seien dies die Wilden in den Kolonien oder die im Barbarenstadium befangene Landbevölkerung im beschaulichen England, deren Gebräuche und Erzählungen noch die Überreste früherer Entwicklungsstufen beinhaltete. In seinem 1873 publizierten Essay Mythology and Fairy Tales macht Andrew Lang Kleinholz aus Max Müllers vergleichender Mythenforschung und bringt stattdessen seine Belege vor dafür, warum Mythen Zeugnisse einer früheren menschlichen Entwicklung beinhalteten. Solch populäre Erzählungen verwiesen auf Schamanismus, auf Kannibalismus, auf Verwandtschaft mit Tieren. In Langs Analyse alles Beweismaterial dafür, dass hier noch Spuren früherer Entwicklungsstufen mitschwingen. Nur sind sie fiktional geworden und nicht mehr geglaubte Menschenopfer und Tierverehrung legitimierende Mythologie eines wilden Zeitalters. Der zivilisierte Mensch dagegen sei frei von diesem mythischen Detritus, ein Zustand, auf den alle kulturelle Evolution hinziele. Nur sie geschehe eben nicht überall im gleichen Tempo. In einem England zur Hochzeit des Kolonialismus, wo die Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen gesellschaftlich immer mehr der Erklärung bedurfte, bot diese Theorie eine leider nur allzu hilfreiche und nachhaltig wirkende Krücke für weltpolitisches Verhalten. Kulturen hatten in dieser Perspektive keinen gemeinsamen Ursprung. Vielmehr argumentierte Tyler, Lang und viele andere mit dem Prinzip der Polygenese. Wovon Missionare und koloniale Armeen, Reisende und Siedler berichteten, das war aus dieser eurozentrischen Sicht eben Völker, die noch sehr nah am Anfang ihrer Entwicklungsleiter standen. Und hieraus leitete sich auch eine Haltung ab, die in Rudyard Kiplings viel zitiertem und nicht erst im postkolonialen Zeitalter kritisierten Gedicht »The White Man's Burden«. Darin fand es seine Essentialisierung. Die kolonisierten Völker so schnell wie möglich aus ihrem mythenverhangenen Zustand einem zivilisierten Stadium des rationalen Fortschrittes zuzuführen. Das war die schwere Aufgabe, die, wie spätere postkoloniale Kritik mehr als deutlich macht, seitens der Kolonisierten nicht in Auftrag gegeben worden war, die nicht nur segensreich war, sondern auch enorm viel zerstörte und mit ein Grund ist für die kulturellen und politischen Probleme, mit welchen wir in einer globalisierten Welt konfrontiert sind. Liest man diese Arbeiten des späten 19. Jahrhunderts nebeneinander, so trägt man vor allem den Eindruck davon, dass beide Richtungen, die Comparative Mythologists und die Cultural Evolutionists, äußerst spekulativ waren. Die Kulturevolutionisten in ihrer Oxford-Prägung waren aber rhetorisch geschickter oder wortgewaltiger, was ihnen auch eine Art von Sieg eintrug. Die ersten ethnologischen bzw. anthropologischen Fachvereinsgründungen bauten auf dieser Theorie auf. Die wirkungsmächtigste Publikation kulturevolutionistischer Mythenanalyse war Sir James George Frasers The Golden Bough, A Study in Magic and Religion. 1890 in zwei Bänden publiziert, schwoll das Werk dann zwischen 1905 und 1915 auf 12 Bände. Mit einem Verweis auf ein weit bekanntes Bild, in England damals William Turners, zu einer Szene aus der Aeneis, holte Fraser sein Lesepublikum in die Untersuchung hinein. Wer kennt nicht dieses Bild von Turner, schrieb er und fährt dann fort, und ich biete Ihnen das mal in Englisch. In antiquity, the sylvan landscape was the scene of a strange and recurring tragedy. In this sacred grove, there grew a certain tree around which at any time of the day, and probably far into the night, a grim figure might be seen to prowl. In his hand, he carried a drawn sword, and he kept peering warily about him, as if at every instant he expected to be set upon by an enemy. He was a priest and a murderer, and the man for whom he looked was sooner or later to murder him and hold the priesthood in his stead. Such was the rule of the sanctuary. A candidate for the priesthood could only succeed to office by slaying the priest, and having slain him, he retained office till he was himself slain by one stronger and craftier. Der goldene Zweig, zu Deutsch, hatte also eine klare Fragestellung. Wie lässt sich erklären, dass die Sukzession des Priestertums von Nevi nur durch die Ermordung des alten Priesters durch den neuen vollzogen werden konnte? Für Fraser war dies nicht nur eine mythologische Erzählung, sondern die narrative Verwandlung eines in einer früheren Evolutionsstufe tatsächlichen rituellen Handlung. Ein Argument, das er mit der eingangs zitierten Jane Harrison teilte. Der primitive Ritus, also hier das Ermorden des alten Priesters, mutiert im evolutionären Fortschreiten zum sinnstiftenden Narrativ. Frasers Arbeitsmethoden würden weder dem quellenkritischen Modus noch der Stringenz von Datenerhebung unserer Zeit genügen. Als auch er ein sogenannter Lehnstuhlanthropologe, häufte er vergleichende Beispiele zu Riten, Magie, Erzählmotiven auf, solange sie ihm ähnlich erschienen, und suchte seine Leser mit der Masse an Beweismaterial zu überzeugen, was ihm auch gelang. Alan Dundas meinte zu dieser Methode: Bisweilen überrollte das schiere Gewicht dieser massiven Dokumentation den Leser derartig, dass er vergaß, was denn das Material gerade beweisen sollte. Dundas hat den Golden Bough entsprechend die längste Fußnote in der Fachgeschichte genannt. Es sind ja immerhin 12 Bände, die diesen einen Ritus erklären sollten. Wenn auch kulturanthropologische Forscher und Forscherinnen schon seit der Nachkriegszeit Fraser nicht mehr nutzen, so bezeugen die Wiederauflagen des Werkes bis ins 21. Jahrhundert dessen Attraktivität als Fundgrube kulturvergleichenden mythologischen Wissens. Während man sich in unserem Fach die Haare raufen möchte, ob solche Kontinuität eines theoretisch und methodisch diskreditierten Werkes, findet es Freunde und Anhänger unter Psychoanalytikern, Literaten und vor allem neupaganischen Glaubensgruppen, die dieses und ähnliche Werke als Inspiration für die Ausgestaltung ihrer rituellen Praxis nutzen. Wie man jetzt erkannt hat, setzen sich die Ansätze kulturanthropologischer Narratologie sowohl aus anthropologischen wie philologischen, sprich linguistischen Komponenten zusammen. Da Sprache in vielerlei Beziehung das grundlegendste Instrument kultureller Genese und Praxis darstellt, in der Wende zu einer gegenwartsorientierten Forschung wurden unterschiedliche Wege beschritten, die ich hier auch nur kurz skizzieren kann. Wesentlich ist in einem ersten Schritt die neue Fragerichtung, die nicht mehr lautet, woher kommt der Mythos, wie alt ist er, was kann er uns zeigen über die Geschichte der Menschheit, sondern vielmehr, was ist ein Mythos? Welche Gestalt hat er? Wie können wir ihn erkennen? Auch diese Frage ist in unterschiedlicher Weise angegangen worden. Gemeinsam ist den Ansätzen jedoch das Interesse, die Breite erzählender Überlieferung in Gattungen oder Genres zu unterteilen und dies nicht nach Bauchgefühl zu tun, gemäß welchem man natürlich sehr wohl in etwa sagen kann, Rotkäppchen ist ein Märchen, aber die Erzählung der Erschaffung der Welt ist ein Mythos, sondern nach einem wissenschaftlich fundierten System. Beginnen möchte ich nicht ganz chronologisch mit André Jolles, der unter dem Oberbegriff einfache Formen 1930 einen Versuch vorlegte, verschiedene Erzählgattungen zu differenzieren. Er skizzierte deren 9 von Legende über Kasus bis Witz und nutzte das Konzept der Geistesbeschäftigung, um die Unterschiede herauszuarbeiten. Sprache und menschlicher Geist generierten nach Jolles eine dem Menschen quasi von Geburt gegebene Fähigkeit, die Welt mittels dieser einfachen Formen zu verarbeiten. Die Mythe war für ihn die Geistesbeschäftigung der Frage und Antwort. Die Welt der Mythe ist keine Welt, in der es heute so und morgen anders zugeht, in der etwas kommen, aber auch ausbleiben kann. Sie ist eine Welt, die Befestigung sucht, eine feste Welt. Ende Zitat. Liest man Jolles heute im Original, so sind seine Ausführungen zwar gelehrt, durchzogen mit leichter Ironie, aber nicht unbedingt eingängig, denn bereits beim Begriff, was ist denn eine Geistesbeschäftigung, gibt es viel, was schwammig bleibt. Aber seine neuen Grundgattungen des mündlichen Erzählens haben immerhin dazu geführt, dass Forscher begannen, mit mehr Präzision Material zu kategorisieren, was sich auch in Archivierungs-, Editions- und Verlagspraxen niederschlug. Nichtsdestotrotz meinte der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss noch 20 Jahre nach Jolles, das theoretische Verständnis von Mythen sei noch immer so wie vor 50 Jahren, ein Bild des Chaos. Dieses Chaos regte den großen Strukturalisten dazu an, eine ordnende Methode zu entwickeln, basierend auf einem theoretischen Konzept tiefenstruktureller Paradigmen, der Echos der tiefenstrukturellen Linguistik, die ich jetzt hier nicht aufrollen kann. Die er analog den syntaktischen Paradigmen einer Grammatik hypothetisierte. Demonstriert hat er dies sowohl mit verschiedenen nordamerikanischen indigenen Materialien, da würde ich Ihnen den Astival empfehlen, das ist vermutlich seine beste Mythenauslegung, wie auch mit der uns bekannteren Erzählung von Ödipus. Und jetzt erschrecken Sie nicht, so sieht Ödipus aus, wenn ihn Claude Lévi-Strauss auseinandernimmt. Zu lesen ist das von oben links nach unten rechts. Wie eine Partitur baut er seine Mythenanalysen auf und dann ist es zu interpretieren Kolumne um Kolumne. Ich kann das hier jetzt auch nicht in der ganzen Breite ausführen, aber Sie sehen, er liest eine Mythe und gruppiert dann zusammen, welche Dinge passen zusammen. So hat er zum Beispiel ganz rechts, in dem Paradigma ganz rechts, führt er auf die Namen der des Lineages von Ödipus, also Labdakos, Laias und Ödipus, und stellt fest, all diese Namen haben irgendein Handicap. Also Ödipus ist ja, glaube ich, was der Schwellfuß, wenn ich mich richtig erinnere. Laias der linksseitige und Labdakos kann ich jetzt gar nicht lesen. Herr Nesselrast, der was? Der Lahme, genau, bei mir ist das abgeschnitten. Ach, da könnte ich es lesen, ja. Oder wir haben in der ersten Spalte hätten Sie zu lesen, dass es hier um Inzest geht und in der zweiten um Familienmord etc. Also er gruppiert diese Dinge zusammen und im Lesen dieser Paradigmen erreicht er dann eine Synthese, die der Zuhörer der Mythe absorbiert und erkennt, das sollst du alles nicht tun. Also im Prinzip sind das ja alles Dinge, die der Mensch nicht tun soll. Sie sind in einer Mythe gesammelt, um sie uns als Tabu vorzuführen, damit wir uns dann entsprechend anders verhalten. Wie sich eine solche strukturalistische Vorgehensweise entwickeln konnte, ausgehend von der synchronen Wende in der Linguistik mit Ferdinand de Saussure über den russischen Formalismus und den Prager Linguistenkreis um Roman Jakobson, kann ich, wie gesagt, nicht alles ausführen. Hervorzuheben ist einfach, dass diese Richtung enorm wichtig war, um sich auf die Idee des kulturell unterschiedlichen Denkens einzulassen, sowie nach und nach auch die Menschen als Akteure stark werden zu lassen. Es waren nicht mehr Mythen und Mythentexte, die sich so quasi in einem selbstgesteuerten Fluss durch die Menschen verschiedener Entwicklungsstadien hindurch bewegten, sondern Menschen, die Mythen erschufen, um darin ihr Weltbild auszudrücken. Lévi-Strauss, als ein nur in jungen Jahren selbst im Feld arbeitender Anthropologe, war diesen letzten Schritt noch erheblich entfernt. Andere würden dann weitergehen. Mit der Zunahme von empirischer Forschung, also Feldforschung, wie sie etwa von dem eingangs kurz erwähnten Bronislaw Malinowski auf den Trobriand-Inseln bei Neuguinea über mehrere Jahre durchgeführt wurde, wuchs auch der Bestand an Daten, mit welchen gearbeitet werden konnte. Dass sich hierdurch auch die Verwirrung steigerte, was in einem Korpus von Erzählmaterial denn nun Mythen, Anekdoten, Sagen oder Fabeln sein könnten, war für manche Empiriker kein Problem. Ruth Benedikt zum Beispiel, eine Schülerin von Franz Boas, arbeitete in den 1920er Jahren unter den Zuni, also im Südwesten der USA. Sie behauptete, dass es unter den Zuni gar keine klar unterscheidbaren Erzählgattungen gäbe. Es seien eben, wie in jeder Feldforschung ersichtlich, die Erzählungen einer spezifischen Kultur mit spezifischer Lebensart und spezifischer sozialer Organisation. Sie interpretierte die Zuni-Erzählungen mit einem analytischen Instrumentarium, sehr stark geprägt von einer psychoanalytischen Sichtweise, einem Ansatz, der später als Culture and Personality School in die Forschungsgeschichte einging. Für nachfolgende Kulturanthropologen war dieser radikale kulturelle Relativismus problematisch. Also jede Kultur hat das ihre, das müssen wir einfach so stehen lassen, das wurde dann mit der Zeit dekonstruiert. Kulturvergleich sollte relevant bleiben und hierfür bedurfte es auch eines klaren, in unterschiedlichen kulturellen Settings einsetzbaren Konzepts von Gattungen. William Bascom, der vor allem mit den Yoruba in Westafrika gearbeitet hatte, argumentierte, dass die vergleichende kulturanthropologische Forschung sich auch bewusst sein müsse, dass ein bestimmter Erzählinhalt in einem kulturellen Kontext geglaubt werden könne, in einem anderen aber als Märchen oder Fiktion betrachtet werden könne. Entsprechend sei es auch wesentlich, nicht einfach mit Gattungsbegriffen zu arbeiten, sondern herauszuarbeiten, nach welchen Faktoren sich diese Gattungen unterscheiden. Und 1965 bot er diesen definitorischen Versuch an. Also ein Schema, in welchem er eben bestimmte Faktoren isolierte. Also Sie haben links die Formen, er hat sich da nur auf die Hauptformen, wovon ich eine falsch, ah nein, ich habe es Ihnen auf Englisch gegeben, die Hauptformen genommen, also Mythos, Sage und Märchen. Und dann nimmt er die Faktoren, wird es geglaubt, in welcher Zeit spielt es, an welchem Ort spielt es, welche Haltung haben Menschen gegenüber dieser Erzählung und was sind denn die Hauptcharaktere, sodass man daraus jetzt herausziehen könnte, zum Beispiel eben für den Mythos, es ist eine Erzählung, die faktisch ist, also sie wird geglaubt, sie spielt in einer weit entrückten vorhistorischen Zeit, sie ist angesiedelt an einem anderen Ort oder in einer früheren Welt, sie ist sakral und die Akteure sind nicht menschlich, es sind üblicherweise eben Gottheiten etc. Bascoms Schema war ein wichtiger Durchbruch, denn er honorierte die kulturrelativistische Perspektive, bestand aber gleichzeitig darauf, dass Forscher und Forscherinnen sich vergleichend über ihre Daten austauschen können müssen, um generelle Erkenntnisse zu erzielen. Diese Differenzierung war enorm wichtig für die weitere theoretische Entwicklung zur Gattungstheorie. Zum einen verdeutlichte Bascom, dass durchaus jede Erzählgemeinschaft über Gattungsdifferenzierungen verfügte. Zum anderen bereitete er den Weg dafür vor, die Kategoriebildung der Wissenschaftler auch als kulturell geprägt, nämlich wissenschaftskulturell geprägt, anzudeuten. Insbesondere vergleichend arbeitende Wissenschaftler hatten, so wurde in fortfolgenden Diskussionen deutlich, Erzählmaterial durch die ihren eigene Brille betrachtet, kategorisiert und auch bewertet. Gerade das eingangs geschilderte kulturevolutionistische Denkmodell hatte hier latent auch das Seine dazu beigetragen, relevante kulturelle Differenzen nicht nur nicht wahrzunehmen, sondern sie auch gleich als minderwertig abzuschreiben. Ein kleines Beispiel soll hier stellvertretend für andere wissenschaftliche Kommentare über indigene Materialien stehen, die Auskunft geben über die Messlatte, an welcher Erzählmaterial bis weit ins 20. Jahrhundert gemessen wurde ohne dass den betreffenden Forschern weiteres über die entsprechende Kultur bekannt gewesen wäre. Der vergleichende Erzählforscher Stith Thompson, der sich um Typen- und Motivkataloge verdient gemacht hat, gab 1929 auch eine Textsammlung nordamerikanischer Erzählungen heraus, an sich eine sehr lobenswerte Anstrengung, denn niemand hatte bis dahin versucht, das verstreut existierende Material zusammenzuführen. Was Thompson aber in der einen oder anderen Fußnote über das Material sagte, beleuchtet die Haltung eines an biblischen Mythen und europäischen Erzählkorpora geschulten Wissenschaftlers. Zitat: The myths of the whole California area have many elements in common. These tales also appear among the tribes of southern Oregon. The Cato myth has been chosen as an example of the rather pointless and tedious myths so frequent in the California collection. Oder auch, the stories seem rarely to be made to fit the explanation. Also so von oben herab. Sinnlos und ermüdend, lässig oder nervtötend wären in etwa die Übersetzungen für die Adjektive pointless and tedious. Würde ich Ihnen die betreffenden Texte jetzt vorlesen, würden Sie vielleicht sogar mit Thompsons fast 100-jähriger Einschätzung übereinstimmen, weil natürlich die Cato-Mythen weder unserer Erwartung an Textstruktur noch unseren inhaltlichen und ästhetischen Ansprüchen an eine Erzählung entsprechen. Nur, Sie würden auch nur die Texttranskriptionen zu hören bekommen, wie sie ein Feldforscher ohne Tonbandausrüstung oder gar Video mit Bleistift und Papier stenografiert und entsprechend verkürzt hat, bar jeder Performance, bar jeden Kontext. Und, was ebenfalls mit Nachdruck gesagt werden muss, wenn man bedenkt, dass viele der Gewährspersonen gerade des indigenen Nordamerikas im frühen 20. Jahrhundert so quasi die letzten ihres fast ausgerotteten Stammes waren, so wird einem auch bewusst, dass diese aus ihrem eigenen kulturimmanenten Empfinden oft weder den Status, das Geschlecht noch die performative Kompetenz hatten, diese Erzählungen zu erzählen. Es gibt verschiedene Feldnotizen aus jener Zeit, dass manche Gewährspersonen nur mit viel Ermunterung zum Erzählen gebracht werden konnten, denn gerade mythisches Erzählmaterial war eigentlich aus indigener Perspektive rituellen Spezialisten vorbehalten. Nur gab es keine mehr, bis endlich mal ein Anthropologe anwesend war, um das aufzunehmen. Sobald man in Betracht zog, dass ein Großteil der Sammlungen indigener Texte bis in die 1950er Jahre anhand eines unreflektiert eingesetzten westlichen Maßstabs davon, was denn nun genau eine Mythe zu sein hat, notiert worden war, so konnte es auch zum Durchbruch in die Reflexion wissenschaftlicher Wahrnehmung und deren Prägekraft über die Einordnung fremdkulturellen Materials kommen. Brillant zusammengefasst und weiterentwickelt hat diese von Bascom erahnte Sachlage Dan Ben Amos. Selbst geschult an jiddischem, hebräischem, aber auch westafrikanischem Text- und Feldforschungsmaterial, zeigte er in seinem Artikel von 1972 Analytic Categories and Ethnic Genres, also analytische Kategorien und ethnische oder indigene Genre, die Notwendigkeit, nicht aus dem analytischen Instrumentarium heraus das indigene Erzählen zu beurteilen, sondern die verschiedenen Systeme, wissenschaftlich und kulturimmanent einander näher zu bringen. Analytische Kategorien sind Modelle für die Organisation von Texten, schreibt er, während ethnische Gattungen kulturelle Modalitäten der Kommunikation darstellen. Wissenschaftler hatten also vergessen bzw. nie darüber nachgedacht, dass jedes Erzählen kontextualisiert und dabei von kulturspezifischen Werten, Ästhetiken und Funktionalitäten geprägt ist. Ethnische oder indigene Gattungen beruhten selbst auf einer durch die jeweilige Kultur geprägten Taxonomie, die es im Prozess der Feldforschung genau aufzunehmen galt, wie die Erzähltexte selbst. Zusammen mit einer Reihe weiterer theoretischer und methodischer Erkenntnisse führte diese Differenzierung auch zu erheblichen Veränderungen in der Feldforschung und damit in der Dokumentation zu Erzählungen. Um Geschichten dokumentieren zu können, musste sich das Ohr der Feldforscher und Feldforscherinnen auch in neuer Weise öffnen. Der in der Wissenschaft etablierte Kategorienkatalog fuhr zwar im Kopf der Forschenden immer noch mit ins Feld, wurde aber gleichzeitig auch als ein sogenannter ethischer, nicht zu verwechseln mit ethischer, das heißt ein von außen herangetragenes Instrumentarium betrachtet. In der Feldforschung galt es, die emische Konzeption von Erzählgattungen zu dokumentieren, das heißt die Sicht und Denkweise innerhalb der untersuchten Gruppe. Unterstützt von der stark auf Sprechen und Kommunizieren fokussierten Methodik der Kommunikationsethnographie, wie sie etwa Del Himes aufgebaut hatte, war es nun auch möglich, Gewährspersonen nach ihren Erzählkonzepten zu befragen und Erzählperformanzen aus deren Wahrnehmungsweise zu betrachten. Zeigen möchte ich hier zwei Beispiele, die dieses sich öffnende Ohr und Verstehen darstellen. Barrett Hölken arbeitet seit den 1960er Jahren mit den Navajo. Schon als junger Mann, als er von der Familie des Navajo Yellow Man aufgenommen worden war, hatte er etwa Geschichten über den Trickster Coyote gehört, den Coyote, Coyote. Als er später als Kulturanthropologe zurückkehrte, fielen ihm diverse Dinge auf an der Art, wie diese Coyote-Geschichten erzählt wurden. Yellow Man nutzte diesen Teil seines Repertoires zum Beispiel nur im Winter und nur abends. Die Geschichten wiesen Vokabular auf, welches Tolkien aus der Alltagssprache nicht kannte. Als er die jeweils zahlreichen anwesenden Kinder befragte, was es mit diesen Wörtern und Phrasen auf sich habe, meinten sie, das seien Yellow Mans Pretty Languages, die schönen Wörter von ihrem Opa. Also die schönen Sprachen oder Wörter von Yellow Man. Alte Wörter, die auch nur in diesen Geschichten zum Einsatz kamen. Hieraus schloss Tolkien, dass diese Trickster-Geschichten Mythen sein mussten. Aus der sorgfältigen Transkription konnte Tolkien hierdurch ein Kriterium der Navajo-Gattung Mythe herausarbeiten. Doch blieb ihm unklar, warum dann so viel Gelächter herrschte, wenn den Taten und Untaten Coyotes zugehört wurde. Sein christlich erzogenes Ohr assoziierte Mythen mit Seriosität, Gewichtigkeit. Tolkien revidierte und publizierte diesen Aufsatz zu Yellow Mans schönen Wörtern noch zweimal, denn aus den über die Jahre gewonnenen Erkenntnissen aus Gesprächen mit Yellow Man sowie der stets sorgfältigeren Transkription der aufgenommenen Performanzen konnte er auch stets tiefer in das Navajo-Verständnis von Mythen, deren Funktion und der von dieser Funktion abhängigen Ästhetik und Performance vordringen. Coyote, eine so mächtige Gottheit aus der Vorzeit, überlistete nicht nur seine ahnungslosen Kontrahenten. Nein, er wird von seiner Gier und Selbstsucht auch oft selbst überlistet und der Zuhörer soll genießen und lachen können, wie Coyotes Mangel an Moral ihm Unbill bringt. Die Erkenntnis der zeitweiligen Schwäche vermittelt den moralischen Kodex und zeigt gleichzeitig, dass auch ein sogenannter Creator God seine Fähigkeit nicht immer zum Besten einzusetzen weiß. Die Erzählweise ist diesbezüglich genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als der Inhalt. Die Anstrengung, die ein westlicher Mensch machen muss, um diese Logik des anderen, hier Navajo, zu begreifen, ist beträchtlich. Sie zeigt sich mir jedes Mal, wenn ich diese Materialien mit Studierenden lese, egal ob das in den USA war oder auch hier. Sich in die Sichtweise anderskultureller Kosmologien und davon geformter Weltanschauungen hineinzudenken, bedarf des reflexiven Überdenkens von vielem, was über den reinen mythischen Erzählinhalt hinausgeht. Erzähler oder Erzählerin und Erzählkontext, Sprachregister und Vokabular, Performanzcharakteristika, Verortung im gesamten Erzählrepertoire und dessen Assoziation mit dem Jahreslauf, Zuordnung zur Zuhörerschaft, denn nicht alle dürfen alles hören und so weiter. Das sind alles Komponenten, die man anfassen muss, um dann vielleicht die Geschichten von Coyote auch lustig und trotzdem gewichtig zu finden. Der Aufwand, dies alles zu eruieren, ist enorm. Doch lohnt er insbesondere dann, wenn wir Resultate zurückspiegeln auf unsere eigenkulturellen Selbstverständnisse davon, was ein Mythos ist. Dies möchte ich an einem letzten Beispiel aufzeigen. Gary Gossen begann ebenfalls in den 1960er Jahren mit verschiedenen Maya-Gruppierungen des indigenen Mexiko zu arbeiten. Seine detaillierte Feldforschung führte er mit den Chamula durch, deren Mythologie, wie das bei so vielen Völkern der Fall ist, die Chamula selbst als Zentrum der Welt charakterisierte. Der Titel des Buches ist Chamula in the World of the Sun, und die Sonne scheint natürlich und hauptsächlich auf die Chamula. Um den Fehler zu vermeiden, mit westlichen Kategorien das Chamula-Erzählen zu kategorisieren, wählte Gossen den Weg, sich Begrifflichkeiten und Umschreibungen so zu notieren, wie die Menschen, mit denen er das Leben teilte, sie nutzten, um zu erfragen, wie diese Begrifflichkeiten miteinander vernetzt seien. Was dabei herauskam, war unter anderem dieses Modell zur mündlichen Tradition und Kosmologie, das Sie vermutlich kaum entziffern können, das aber zeigen soll, wie die Dinge sich verbinden. Ich komme dann noch gleich darauf zurück. Sie baut auf der kultureigenen Taxonomie des Sprachgebrauchs auf. Es gibt hier drei Formen des Sprechens unter den Chamula, nämlich ganz links das gewöhnliche Sprechen oder die gewöhnliche Sprache und meine Lieblingskategorie von allen, die ich kenne, nämlich Sprache für Menschen, deren Herz erhitzt ist, sowie die reine oder traditionelle Sprache auf der rechten Seite, in welche sowohl Sageninhalte jetzt rechts wie auch Mythen unter Ancient Words dann verortet werden. Diese kultureigene Art, Gattungen des Sprechens und Erzählens zu erfassen, ist sodann, wie die vorherige Folie zeigte, in einer Kreisform oder vieleckigen Logik weiter differenziert. Und hiermit konnte Gossen festhalten, wie die Chamula selbst rigoros verschiedene Faktoren dessen, was in einem Typus des Sprechens bzw. Erzählens hineingehört, konzeptionalisierten. Anhand eines vergrößerten Ausschnitts von der vorherigen Folie lässt sich hier zum Beispiel sehen, wie verschiedene Figuren oder Charaktere auf der ganz rechten Seite ihrerseits mit Formen der mündlichen Tradition assoziiert sind. Und wenn Sie dann nochmal weiter nach links gehen, ließe sich sehen, welche Art des Sprechens für diese Form mit diesen Charakteren zu nutzen ist. Und wiederum weiter rechts könnten Sie die örtliche Verortung sehen. Und wenn wir das ganze Ding vergrößern würden, könnten Sie dann noch Performance-Spezifika und Sprecherspezifika erörtern. Roger Abrams, der sich mit afroamerikanischem, ebenso mit karibischem Erzählen befasst hat, bündelte Erkenntnisse, wie sie sich in Gossens Fallstudien abzeichneten, unter dem Titel The Complex Relation of Simple Forms, die komplizierten Beziehungen von einfachen Formen. Er griff damit natürlich auf André Jolles zurück. Nicht nur Sprache und Text, womit Jolles gearbeitet hatte, sondern der breite Kontext von Performance, Publikum und Interaktion erlaubt letztendlich nicht, einzelne Gattungen inklusive den Mythos losgelöst von deren Einbettung in das ganze expressive System einer Kultur zu betrachten. Um die dafür notwendigen Daten zu erhalten, muss man auch lernen, andere Fragen über Mythen bzw. Erzählen insgesamt zu stellen. So bietet sich auch die Möglichkeit, vergleichend mit anderskulturellen Taxonomien, wie zum Beispiel derjenigen der Chamula, auf unser Erzählsystem zu blicken. Was wären dann wohl unsere Erzählgattungen unter der Rubrik für Menschen, deren Herz erhitzt ist? Hätten wir alte Wörter anzubieten? Und wie ist umzugehen mit der Transkulturalisierung von Erzählformen, wie wir sie heute in der fast weltumspannenden Entwicklung von The Dozens zu Rap, Hip-Hop, Spoken Word und Poetry Slam erleben, den Sie in Göttingen genauso gut hören können wie in einem Ghetto von New York? Wie verbinden sich solche Performanzen verbaler Kunst mit unseren ästhetisch-politischen Kategorien, entlang welcher wir Erzählpraxen von Unterhaltung bis Normgebung, Witz bis Mythos anordnen? Letztlich ist alles Erzählen sinnstiftend. Durch den Vergleich von kulturell divergierenden Modalitäten nicht nur den Mythen, sondern den Gesamtzusammenhang des Erzählens zu fassen, ist, so lautet das kulturanthropologische Plädoyer, nicht nur vielversprechend, sondern unverzichtbar. Erzählen ist verknüpft mit verschiedenen Aspekten der Organisation und Deutung von Lebenswelt und öffnet dadurch in einer sehr direkten Weise den Zugang zu Denk- und Glaubensmuster. Das hier sind so ungefähr die Zusammenfassungen des Vortrags. Menschen erzählen gern und viel, und das Wenigste von dem, was sie heute erzählen, sind Mythen. Heißt, um doch noch eine kulturanthropologische Definition zu geben, das Wenigste davon sind eine sakrale Erzählung, die erklärt, wie die Welt und der Mensch entstanden. Aber Mythos ist zutiefst verlinkt in unserem Erzählsystem, ist Teil der komplexen Beziehungen nur scheinbar einfacher Formen, und diese Beziehungen zu durchleuchten, wie sie selbst in den eingangs geschilderten Unterhaltungsfilmen durchscheinen, ist allemal der wissenschaftlichen Anstrengung wert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Vortrag von Professor Dr. Regina Bendix zum Thema »Woran erkennt man einen Mythos? Kulturanthropologische Narratologie und das Gattungsproblem«. In der kommenden Woche spricht die Göttingerin Prof. Dr. Annette Zgoll über »Fundamente des Lebens« vom Potenzial altorientalischer Mythen.